Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute der zweite Teil der Folge Beziehung zu Gott, das ist doch nur menschliche Psychologie. Und ich mache gleich mal weiter mit dem zweiten Gegenargument, das ich bringen möchte, dass nur Menschen sagen, das ist ja alles nur menschengemacht und das denkst du dir nur aus, du hast dich selber irgendwie darauf konditioniert, ist nämlich, dass der Moment der Bekehrung echt ist und vor allem auch transzendent ist. In meiner Erfahrung, das habe ich ja schon öfters erzählt, aber auch in der von Millionen anderer Christen gibt es einen echten Wandel ab dem Moment, in dem sie sich bekehren und Jesus ihr Leben anvertrauen. Und das ist auch, was Paulus in der Bibel schreibt, 2. Korinther 5, 17. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich habe 20 Jahre rumgedröselt, das ist ein Wort, das meine Tochter und ich uns ausgedacht haben, wenn man irgendwas sinnlos macht und nicht wirklich zu Potte kommt, wie man in Norddeutschland sagen würde. Ich habe 20 Jahre rumgedröselt und alles Mögliche ausprobiert. Und ich frage dich, warum sollte sich denn jetzt plötzlich zum ersten Mal etwas ändern, nur weil ich Jesus anrufe, weil ich mein Leben Jesus gebe? Warum sollte sich da was ändern, wenn nichts wirklich dahinter steckt, wenn das alles nur meine Psychologie ist? Dann hätte ich ja auch schon vorher irgendwas finden können, bei irgendwas hängen bleiben können. Bin ich aber nicht. Wenn ich jetzt die Einzige wäre, dann könnte man das ja noch verstehen, dann könnte man sagen, okay, das ist Zufall. Aber wenn du dich mal mit christlichen Glaubenszeugnissen beschäftigst, wirst du wirklich überrascht sein, was die Menschen da erzählen, wie grundlegend sich ihr Leben geändert hat, nachdem sie Jesus angerufen haben. Und das sind ganz unterschiedliche Hintergründe. Da sind Leute, die haben noch nie was von Kirche gehört, die waren absolut atheistisch aufgewachsen oder in einer komplett anderen Religion. Und dann haben sie vielleicht von Jesus gehört, sie haben das Wort gehört und dann haben sie gesagt, Jesus, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und dann hat er sich ihnen wirklich gezeigt. Und dann gibt es Menschen, so wie ich vielleicht, die kommen aus der katholischen Kirche oder aus einem anderen Großkirchenkontext, sage ich mal so, und hatten aber keinen lebendigen Glauben und sind dann über irgendwelche Wege dorthin gekommen und haben dann gesehen, wie sich ihr Leben wirklich komplett geändert hat, seitdem sie zum Glauben gekommen sind. Und das ist übrigens interessant mit diesen christlichen Glaubenszeugnissen. Bevor ich gläubig wurde, wusste ich gar nichts davon. Ich kannte diese Art von, diese Art der Literatur, hätte ich beinahe gesagt, gar nicht. Und das zeigt zweierlei. Einmal zeigt es, dass ich mich nicht selber überredet habe, weil ich gar nicht wusste, dass sich dann so komplett was ändert. Ich wusste nicht, okay, ich spreche jetzt dieses Gebet zu Jesus und dann ändert er komplett mein Leben. Hätte ich das gewusst, dann könnte man ja sagen, okay, du wusstest das vorher, deswegen hast du dir das dann selber eingebildet, dass er das macht. Aber ich wusste überhaupt nichts davon. Und das Zweite, was das zeigt, ist, dass Christen einfach viel mehr ihre Zeugnisse teilen müssen, damit die Welt davon erfährt, was da wirklich Großartiges passiert und dass es real ist. Also was ich sagen will, ist, dass es sich um einen echten Wandel handelt, der sich mit der Bekehrung vollzieht. Also der Mensch wird wirklich zu einer neuen Schöpfung. Es wird ein neuer Mensch neugeboren in Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Wirklich ein neuer Mensch. Und Trost, Frieden, Freiheit und Fülle, woher kommt denn das alles? Warum konnten wir sie denn bisher nicht aus uns selber oder aus anderen Quellen schöpfen? Und warum funktioniert das nicht mit anderen Religionen? Ich habe mich ziemlich viel mit so Buddhismus auseinandergesetzt. Man würde vielleicht sagen New Age Sachen. Ich habe das damals nicht New Age genannt. Ich war einfach an dieser östlichen Spiritualität interessiert. Ich erinnere mich noch zum Beispiel, da war ich auf Sri Lanka und da habe ich wirklich in allen möglichen Tempeln immer gesessen und da meditiert. Ich habe 6 Jahre lang mindestens 3-mal in der Woche Ashtanga-Yoga gemacht. Da habe ich dann Mantren gesungen und nach der Praxis muss man dann ja auch meditieren, 10 Minuten lang oder so. Aber da war einfach nur Leere, da war nichts. Ich habe einfach nur mich selbst, vielleicht habe meine Gefühle besser gespürt oder so, aber da war nichts Göttliches, da war einfach nichts. Und da bin ich auch nicht die Einzige. Es gibt, wenn du das mal suchst auf YouTube oder so, ganz viele Christen, die aus dem New Age oder aus dem Buddhismus oder Hinduismus zum Christentum konvertiert sind. Der nächste Punkt, den ich nennen möchte, ist, dass die Beziehung zu Jesus überhaupt nicht spaßig oder vorteilhaft ist. Also vorteilhaft natürlich nur auf den ersten Blick, nicht vorteilhaft. Das hört sich ja manchmal so an, aber es ist nicht so, als ob der Glaube mit einem Schnips alle Probleme löst, die man hat, so als hätte man dann keine Sorgen mehr und ist immer glücklich. Das wird ja oft so dargestellt in säkulären Kontexten, als wären Gläubige irgendwie faul, weil sie den leichten Weg gehen, weil sie so eine Abkürzung nehmen, während Atheisten so heldenhaft sind und selber rausfinden, was sie im Leben erreichen wollen, wie sie mit ihrer Endlichkeit umgehen und so weiter. Aber das ist ganz falsch, weil die Beziehung zu Jesus, das Gehen mit Jesus ist ein harter Weg. Das ist oft ein Abenteuer tatsächlich oder ich glaube in den meisten Fällen. Aber es ist trotz allem ein Joch, wenn auch ein leichtes. Und Jesus sagt, Matthäus 11, 28 bis 30, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also das gilt zum Beispiel für Paulus und für die Jünger. Also wenn wir uns mal Paulus anschauen, der war, bevor er sich bekehrt hat, war er ein angesehener Pharisäer, wirklich hochgebildet, in super Position. Warum sollte er denn seinen guten Ruf aufs Spiel setzen oder überhaupt abgeben und sein ruhiges Leben eintauschen gegen so ein irres Leben, wo er ständig auf Missionsreisen ist, ständig in Gefahr ist, dauernd im Gefängnis sitzt und so weiter. Es hat für ihn doch gar keine Vorteile. Also er ist da nicht in irgendein problemloses, vorteilhaftes Leben geschlittert, sondern ganz im Gegenteil. Und das gilt auch für Menschen heute. Also auf mich selber zum Beispiel bezogen, warum soll ich denn meine anderen beiden Podcasts aufgeben, die ja immer mehr gewachsen sind, immer erfolgreicher wurden, in den Charts waren und so weiter, um einem ausgedachten Jesus nachzufolgen. Was habe ich denn davon? Soll ich das machen für meinen Mann? Und ich weiß nicht, wie du dir meinen Mann vorstellst, aber mein Mann ist weder reich, noch sieht der aus wie ein Hollywood-Schauspieler. Also es gibt doch gar keinen Grund für mich, das zu tun. Und übrigens, ich habe jetzt gesagt, das hört sich jetzt so an, als wären meine Podcasts super erfolgreich gewesen. Waren sie vielleicht auch, aber als ich angefangen habe, über den Glauben und über Jesus zu sprechen, hat zum Beispiel der Frugales Glück Podcast plopp sofort die Hälfte der Abonnenten verloren. Also das ist nichts, was ich einfach so mache und das geht so normal weiter, sondern ja, natürlich hat das auch bestimmte Folgen. Oder vielleicht kennst du Tobias Riemenschneider, wenn du gläubig bist, dann begegnet er dir wahrscheinlich ziemlich häufig auf YouTube. Und der erzählt in Interviews oft davon, dass er vor seiner Bekehrung Anwalt war, da war er angesehen und wohlhabend. Und dann hat er sich bekehrt und ist Pastor geworden und steht dann am Samstag in der Fußgängerzone in Frankfurt und evangelisiert und die Leute behandeln ihn wie Dreck. Ja, warum sollte der das machen? Warum bleibt er nicht einfach Anwalt? Was hat er denn davon? Und das ist interessant, weil Jesus das schon selber sagt und sozusagen vorwarnt, Matthäus 8, 19 bis 20, da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also Jesus will da eigentlich, er sagt eigentlich, hey, das ist nicht so angenehm, das Nachfolgen, überlege dir das mal gut, bevor du das machst. Und noch der letzte Punkt, die Beziehung zu Jesus passiert nicht von selbst. Also wenn das alles so leicht und vorteilhaft und lebenserleichternd ist, wie viele Ungläubige sagen, wie erklären sie denn dann, dass es so schwer für viele ist, in Jesus zu bleiben, also ihm weiter nachzufolgen? Weil wenn das alles so viel Gutes gibt, ja Trost und Hoffnung, meine Gebete werden beantwortet, ich habe einen Sinn im Leben, ich habe eine Richtung und so weiter, ich muss nicht zweifeln, ich muss nicht hadern, ich muss mich da nicht selbst drum kümmern, dann müsste das doch eigentlich wie von selbst laufen. Schließlich hat man sich ja einmal überredet und dann sitzt man drin in dem Denken. Man könnte auch böse sagen, dann sitzt man drin in der Sekte. Warum sollte, ja, dann läuft doch alles wie von selbst. Aber in der Realität ist es komplett anders. Und auch das ist etwas, von dem ich nie etwas gehört hatte, bevor ich gläubig wurde. Nämlich, Jesus lehrt selbst in den Evangelien, dass man Jesus aktiv nachfolgen muss, dass man in ihm sein, aber auch bleiben muss, weil man sich sonst von ihm entfernt. Und ich möchte da ein paar Bibelstellen geben. Matthäus 16, 24. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also Nachfolge ist etwas Aktives. Und man verliert dabei auch etwas. man verliert sein Leben, wie dann in dem Vers danach steht. Und Nachfolge ist eben auch deswegen nicht leicht, weil das der menschlichen Natur widerspricht. Die menschliche Natur neigt nämlich gerade nicht zur Selbstverleugnung, sondern im Gegenteil zu Stolz und zu Hochmut. Und Jesus sagt in Lukas 9, 62, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Also man darf nicht zögern oder man sollte nicht halbherzig Jesus nachfolgen. Und in Johannes 8, 31 bis 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also man muss in dieser Beziehung zu Jesus bleiben, man muss aktiv was dafür tun, wie für jede Beziehung. Und Matthäus 24, 13, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Also es geht nicht darum, gut zu beginnen, das ist relativ einfach, aber sondern es geht darum, gut auch zu enden, bis zum Ende dran zu bleiben. Das ist auch häufig im Alten Testament ein Thema. Ich habe das in meinen Königsfolgen thematisiert, zum Beispiel in Bezug auf König Usia, das war Folge 52. Oder eben wie Paulus sagt in 2. Timotheus 4,7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Und ich erlebe das selber immer wieder, das geht wirklich nicht von selbst. Das ist nicht so, dass ich einmal gläubig bin und das läuft es so weiter, sondern ich muss aktiv etwas tun. Wenn ich mal ein paar Tage nicht in der Bibel lese, wenn ich nicht mit anderen über Gott spreche, wenn ich den Hauskreis ausfallen lasse, was öfters mal vorkommt wegen des Babys, oder den Gottesdienst ausfallen lasse, was sehr selten vorkommt, aber auch manchmal, dann beginnt sich alles so ein bisschen zu relativieren und ich denke, ja, vielleicht spinne ich, vielleicht rede ich mir das wirklich nur ein, vielleicht ist das wirklich alles nicht real. Also ich muss aktiv etwas tun, um im Glauben zu sein, um in Jesus zu bleiben. Das ist kein Selbstläufer, sondern wie sogar Paulus, dem Jesus erschienen ist, der ja wirklich Paulus war. Und Paulus sagt, das ist ein Kampf. Er hat den guten Kampf gekämpft. Also ja, das ist wirklich nichts, was einfach von selber läuft, wo man sein Leben mit leichter macht. Also ich möchte schließen und ein kurzes Fazit ziehen. Die Beziehung zu Jesus ist real. Es ist nichts, das aus dem Menschen selbst kommen kann. Aber leider haben wir das Henne-Ei-Problem. Richtig verstehen kann man das erst, wenn man diese Beziehung hat. Und deswegen, ja, mein Aufruf an dich, wenn du diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, dann probier es doch einfach aus. Was kann dir schon passieren? Bete zu Jesus, bitte ihn, zum Zentrum deines Lebens zu werden. Lies dazu ein Evangelium, Matthäus, Markus oder Lukas würde ich dir empfehlen. Mach das 2 Wochen. Bete jeden Tag, lies jeden Tag in der Bibel und schau einfach, was passiert. Wie gesagt, es kann ja nichts Schlimmes passieren. Es kann nur was sehr Gutes passieren. Und ich schließe mit einem Zitat von Paulus, 2. Korinther 4, 3 bis 7. Wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen. Denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Bild ist, nicht auf. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch mit anderen Menschen. Und wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, worüber ich mich sehr freuen würde, dann spende doch gerne einen Betrag deiner Wahl. Du kannst das, indem du ganz einfach auf mein belgisches Konto überweist oder per PayPal. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder auf www.mehr-himmel.de. Und am Schluss füge ich ein neues Lied hinzu. Das ist der Psalm 14. Ich fand, der passt wirklich ganz wunderbar zu dieser Doppelfolge. Und in der Einheitsübersetzung ist der betitelt mit Die Torheit der Gottesleugner. Es ist eine ziemlich Hip-Hop-Version. Hör mal rein. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ich wünsche dir alles Gute. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.
Der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderbt, handeln abscheulich, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Sie alle sind abgewichen, alle zusammen sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger.
Haben denn all die Übeltäter keine Einsicht? Sie fressen mein Volk, als essen sie Brot den Herrn. Rufen sie nicht an,
auch nicht ein einziger. Sie alle sind abgewichen, alle zusammen sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger.
Dort trifft sie ein gewaltiger Schrecken, denn Gott ist beim Geschlecht der Gerechten, Den Plan für den Armen wollt ihr vereiteln, wenn seine Zuflucht der Herr ist. Wer bringt vom Zion her Rettung für Israel?
Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, jubelt Jakob, freut sich Israel. Sie alle sind abgewichen, alle zusammen sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Sie alle sind abgewichen, alle zusammen sind verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger.